Ich begrüße Sie zum zweiten Teil unserer Oktoberausgabe der Talk Noir. Auch heute wieder mit Auszügen aus dem Roman. In Pickett County Atlas, übersetzt von Katrin Bielfeld, führt uns Chris Harding Thornton in eine Kleinstadt in Nebraska im Jahr 1978, mitten in eine Hitzewelle. 1960 erschlug ein Landarbeiter den 7-jährigen Del Reddick. Der Täter rief den Sheriff an und erschoss sich, ohne zu verraten, wo er die Leiche versteckt hatte. Was zu einem familiären Trauma führte. Als der Vater endlich einen Grabstein für den Sohn errichten will, brechen lang verdrängter Hass und unterdrückte Rivalität wieder auf. Rick hatte keine Geduld mit ihm. Nicht, nachdem er am Morgen nicht aufgetaucht war. »Bist du wieder high?«
»Hi?«
wiederholte Paul. »Hörst dich hier an wie ein echter Insider.« »Nee. Hab was im Pickup, wenn du willst. Fasse den Kram momentan kaum noch an. Bin high genug vom Leben.« »Ist ja clever, das Zeug dabei zu haben, wenn man eine Nase lang von einem Cop angehalten wird.« »Jensen? Der ist doch fantasielos. Kontrolliert nie etwas anderes als das Handschuhfach. Inzwischen habe ich es unter der Haube versteckt. Eine Seite löste sich und sagte mir, das Beste draus machen, Freund, mach das Beste draus.« Er tippte sich an die Schläfe. »Ideen muss man haben.« »Dein Wort in Gottes Ohren. Das Letzte, was Mom gebrauchen kann, ist, dass du in den Knast wanderst. Was sie wirklich gebrauchen könnte, wäre eine Betäubungsspritze in den Nacken.« Rick packte den Stiel des Mops und ermahnte sich. Alles, was Paul kannte, war das danach. Nachdem Del Jr. fort war, nachdem Dad ausgezogen war, nachdem Mom dazu übergegangen war, im Sessel zu sitzen und Dad in ihr Schnapsglas mit Scotch hinein zu verfluchen. Alles, was Paul kannte, war nicht die Hochsteckfrisur, sondern nur ihr schlaff zur Seite hängendes blondes Haar und die Kringelzigarettenkeulen, die an der Decke über ihr einen Schatten hinterlassen hatten. Jeden Abend verbrachte sie so, rauchend und trinkend, bis ihr Fluchen zu diesem typischen Vogeltrillern von ihr wurde. Sie trillerte zu George Jones, begleitete mit ihren Trillern jeden, der in dem großen Zenitradio gespielt wurde. Paul war gerade erst 4 gewesen. Erinnerte sich nicht mal mehr an Del Jr. Rick versuchte manchmal, sich das vorzustellen, doch schaffte es nicht. Er wollte nicht. Als er noch ein Kind war und noch bei seiner Mutter, schaute sich Rick jedes Mal, wenn das Bild Del Juniors verblasste, das Foto im Flur an. Da war er. Del Jr., wie er neben seinem Schwinn-Fahrrad im Hof stand. »War sie noch nicht auf dem Friedhof?« fragte Rick. »Kann ich dir nicht sagen.« »Warum nicht?« »Darüber sollten wir reden, aber besser nicht auf dem Dach.« Durch die Dämpfe und das grelle Licht der Aluminiumversiegelung drehten Ricks Augen, als würde ihn jemand an den Nasenhaaren ziehen. »Was ist los?« Paul verteilte die silberne Schicht und vergrößerte den Abstand der feuchten Linie zwischen ihnen. »Mutter hat das Feld geräumt.« Rick hielt inne. »Was zum Teufel soll das denn heißen?« Der Holzstiel seines Mops war dick und klebrig von altem Teer und Versiegelung. Paul blinzelte in die Sonne. Seine weißen Zähne blitzten im Licht. Er wischte sich mit der Schulter seines T-Shirts seine Schläfe ab. »Sie ist abgehauen«, sagte Paul. »Und jetzt reagiert nicht über.« Officer Harley Jensen, der nachts durch die Straßen patrouilliert, lässt das Verschwinden des Jungen ebenfalls nicht los. Er ist geradezu auf die Reddick-Familie fixiert und versucht, dem jüngeren Sohn Paul Drogendelikte und eine Reihe von Brandstiftungen anzuhängen, wenn er gleichzeitig eine Affäre mit Ricks Frau Pam anfängt. Am äußersten Ende der Landstraße saß Pam mit zitternden Unterschenkeln da, bis die Taubheit einer anschwellenden, nutzlosen Energie wich. Nach der Fahrt dort raus hatte sie noch ein 1/6 Benzin im Tank. Bestenfalls. Damit könnte sie höchstens bis Märzen bis zur Tankstelle fahren und dort warten. Doch Rick musste am nächsten Morgen nach Arnold. Und wenn er außerhalb einen Job zu erledigen hatte, war sein erster Halt morgens immer die Tankstelle, direkt wenn sie öffnete. Es gab keinen anderen Weg als zurück. Zurück in die stickig, heiße, baufällige, holzgetäfelte Blechdose. Zurück zu der kaputten Fliegentür, den schäbigen Handtüchern und Annas ständig alarmiertem Starren. Zurück zu Rick, seinen zerrissenen Jeans und seiner abgestorbenen Haut an den Füßen. Sie umklammerte das Lenkrad und biss die Zähne zusammen, um einen Schrei aus dem Bauch heraus zu unterdrücken. Er kam dann lang und rau heraus, ein oszillierendes Grunzen. Sie schaltete das Licht ein, gab Vollgas und schleuderte mit dem Nova über die Kreuzung. Sie raste über Schotterpisten, bog zu schnell ab, jagte über eine kilometerlange Strecke, die von dem heftigen Regen, der vor Monaten gefallen sein musste, ausgewaschen war, bis sie den Staub auf ihrer Zunge schmeckte und ihr Körper spürte, wie das Adrenalin nachließ. Am Highway kam der Nova langsam zum Stehen. Direkt am Rand des Beckens, einer tiefer liegenden, von Hügeln gesäumten Ebene. Sie bog rechts ab und schaute nach, was von der Einfahrt des Anwesens der Lukas noch übrig geblieben war. Dort hatten sie während der Highschool geparkt. Das hatten sie alle. Sie waren dorthin gefahren, um Zigaretten zu rauchen und Bier zu trinken, das sie aus den Kühlschränken ihrer Eltern geklaut hatten. Das und sie hatten einander Angst eingejagt wegen der Sache mit Del Junior und sich gefragt, wo in ihrer Nähe die Leiche sein könnte. Er war nicht weit entfernt gestorben, irgendwo im Tal, zwischen dem Gehöft der Lukas und dem des alten Ziske. Direkt nördlich davon. Sie musste durchatmen. Sie musste aus dem Wagen aussteigen und durchatmen. Pickett County Atlas. Ein literarischer Noir, dessen Geschichte in 6 Tagen spielt. In den Trümmern des eigenen Versagens sehnt sich jeder nach Erlösung, nach innerem Frieden. Fesselnd, düster, mitunter komisch entwickelt sich ein Drama, das nicht nur an der Hitze Nebraskas leidet.